Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Moin aus... Ich aus Hamburg, aus St. George in Utah. Hier findet am Samstag zum ersten Mal seit 2,5 Jahren wieder eine Ironman-Weltmeisterschaft statt. Und da habe ich natürlich einen ganz dringenden Gesprächsbedarf mit eurem, mit unserem Coach Björn Geßmann. Der hat hier mit Kate Matthews und Doris Stein zwei sehr aussichtsreiche Athleten am Start. Da interessiert mich natürlich, wie der Stand der Vorbereitung ist, vor allem der Stand der Vorbereitung eines Coaches, der nicht vor Ort ist. Ich bin gleich verbunden in Hamburg mit Björn Geßmann und wir haben noch ein zweites ganz wichtiges Anliegen, ein Gesprächsthema, und zwar geht es um das Thema Startpass. Ihr habt es vielleicht schon vernommen, wir können der Community von Power & Pace schon sehr bald einen DTU-Startpass anbieten. Alles dazu besprechen wir gleich. Vorher haben wir aber einen neuen Präsenter für euch, und zwar Omnipower. Das ist das neue Sportgetränk aus dem Hause Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathleten und führenden Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht. Wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fructose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Der volle Fokus liegt dabei auf der Resorption in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in echte Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Carbotonic von Omnipower jetzt probieren. Unser besonderes Angebot in diesem Monat lautet, ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen. Einmal eine fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das Ganze könnt ihr bestellen unter omnipower.com/powerpace. Euer persönlicher Code lautet powerpace20. Das Ganze findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Hallo Björn, ich grüße dich aus Utah.
Moin, Grüße an dich zurück in die USA und auch natürlich Grüße an alle Zuhörer. Ich freue mich auf die Runde hier heute.
Ja, wir haben zwei große Themen. Wir wollen natürlich über Utah sprechen, aber davor haben wir ein Thema, was ein bisschen akuter ist für Power & Pace, und zwar das Thema Startpass. Da habe ich ja hier aus dem Snow Canyon, es ist der Scharfrichter der Radstrecke. Nee, ich glaube, es ist so der finale Punch. Ja, da wird es vorher noch Abschnitte geben, wo sich schon was vorentscheiden wird. Also es wird keinen Spitzenpulk in den Snow Canyon reinfahren.
Ja, ist in Ordnung. Ich nenne es den Boris-Stein-Anstieg. So.
Schon mal, ja.
Sofort hier markante Ansagen machen zum Einstieg.
Ja.
Aber ja, ich glaube, darum ging es nicht jetzt gerade. Ne?
Also, ja, halt ja. Snow Canyon, wir haben uns immer gefragt, liegt das da dran, dass da im Winter Schnee liegt oder weil die Felsen da oben so weiß sind? Nein, es führt auf Leute zurück, die Snow hießen im Nachnamen. Vielleicht wird das ja demnächst umgenannt in Stone Canyon.
So, guck mal, das war meine Einleitung. Das lasse ich genauso stehen und jetzt musst du mich aufklären, wenn ich auch nochmal einen Triathlon machen will dieses Jahr, habe ich jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit, noch besser an den Startpass zu kommen.
Klär genau, das war jetzt die nächste Ansage, Björn. Sehr gut. Ja, ich werde dich dran erinnern. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Das Thema Startpass ist jetzt da. Ich will ein bisschen zur Vorgeschichte erzählen und auch auf die ersten Fragen, die uns erreicht haben, dazu kurz eingehen. Also, die Vorgeschichte ist, unser Projekt Power & Pace ist ja jetzt 2,5 Jahre alt und ist ja unglaublich gewachsen, nicht nur von dem, was wir anbieten, sondern auch, wie die Leute draußen es leben. Und da kam schon vor langer, langer Zeit immer mal wieder die Frage, ey, könnt ihr nicht einen Startpass uns anbieten? Ja, wir sind Power & Pacer, wir möchten uns mit euch identifizieren. Und ich werfe jetzt nur mal eine Zahl in den Raum. Beim Ironman 73 Dresden haben über 30 Leute den Vereinsnamen Power & Pace angegeben und starten für den Ironman Tri Club Power & Pace. Ja, und da ist so viel Dynamik drin, so viel Gemeinsamkeit, die auch durch viele virtuelle Geschichten entstanden ist. Und dann solche Dinge wie den Do-It-Yourself-Triathlon in Ulm oder jetzt die Local Squads. Also die Community möchte zusammen Sport treiben und möchte auch zusammen nach außen auftreten.
Und so ist dieses Thema. Ich durfte schon, wenn ich kurz einhaken darf, und wir nähern uns ja der Realität quasi, ne, dass auch immer mehr nach draußen, Gott sei Dank, wieder verlagert wird nach den letzten 2 Jahren. Ich durfte ja die Erfahrung machen, letztes Jahr im September, als ich in Rot an der Radstrecke stand und gefühlt wirklich von jedem Vierten angeschrien wurde, der sich im Vorbeifahren entweder dafür bedankte für die Trainingspläne oder überhaupt für Power & Pace und hast du nicht gesehen und so weiter. Und auch teilweise habe ich Fragen geschrien bekommen, wann endlich der nächste Podcast online geht und so weiter und so fort. Ja. Also es war faszinierend, also muss ich wirklich sagen. Deswegen, wir sind auf dem Weg in die Analogie auch auf jeden Fall und ins die Community auch noch auf die Straße zu bringen.
Ja, ja. Und so haben auch wir immer intensiver über das Thema Startpass nachgedacht und auch mit einzelnen Leuten gesprochen. Und haben 2 Möglichkeiten gefunden, das Ganze anzubieten. Das eine wäre eine klassische Vereinsgründung oder ein Anschluss an einen Verein mit Vor- und Nachteilen. Ein Verein ist natürlich erstmal etwas lokal Behaftetes, was auch Folgen hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Triathletinnen und Triathleten, wir wissen, wie viele wir erreichen, wie viele wir als Kunden haben, wie viel die Trainingspläne aus dem Heft nutzen und sich auch als Power & Pace Member bezeichnen, wissen wir nicht. Da gibt es eine große Dunkelziffer. Wir haben natürlich die digitalen Zahlen da. Wir wissen, es sind viele. Und eine Vereinsgründung hätte halt den Effekt, dass man die Leute lokalisieren würde, auch wenn es weiterhin eine Art virtuelle Community bleiben würde. Aber sie würden lokalisiert auf einen Landesverband, der nach dem Motto The Winner Takes It All alle Gelder vereinnahmen würde. Man hätte Verpflichtungen in Sachen Kampfrichter und so weiter. Und es ist natürlich auch was ganz anderes, einen Verein parallel zu führen mit Verwaltungsaufwand, mit Wahlen, mit allem, mit Satzung, was dazugehört und so. Sodass diese Möglichkeit von vornherein die zweite war und wir haben uns für die andere entschieden und die nennt sich außerordentliche Mitgliedschaft in der Deutschen Triathlon Union. Eine außerordentliche Mitgliedschaft ist quasi ja eine Mitgliedschaft direkt unter dem Dach der Deutschen Triathlon Union, wo sonst nur die Landesverbände stehen, aber ohne jedes Stimmrecht und so weiter. Ja, diese Möglichkeit gibt es. Darüber muss ein Verbandstag entscheiden. Dieser Verbandstag findet alle 4 Jahre statt. Dieses Jahr im November ist wieder Verbandstag. Letztes Jahr im November war ein Verbandsrat, wo man auch diese Versammlung hätte nutzen können, um das da voranzutreiben. Wir haben uns aber entschieden, im letzten Jahr schon, wir brechen das nicht übers Knie, sondern stellen das erstmal vor. Und gucken mal, wie so die Reaktionen sind, damit das Thema erstmal im Raum steht. Da waren eben alle Landesverbände da und ich bin auch oft angesprochen hinterher, auch von großen Verbänden, die gesagt haben, hey, das ist schlüssig, das finden wir gut. Und so war unser Schritt eigentlich jetzt der nächste geplante, dass wir das Ganze vorbereiten. Wir selber können keinen Antrag stellen beim Verbandstag, das kann nur ein Landesverband oder das DTU-Präsidium. Mit dem DTU-Präsidium war es besprochen, dass die eben in unserem Sinne diesen Antrag stellen, damit die Landesverbände darüber abstimmen können. Entschuldigung, das ist auch weiterhin der Plan, denn wir möchten diese außerordentliche Mitgliedschaft unter dem Dach der Deutschen Triathlon Union, wo es meines Wissens momentan nur eine weitere Organisation gibt, die das anbietet, die diesen Status hat, und das ist das Team Erdinger Alkoholfrei. Dann kam völlig überraschend neulich ein Landesverband auf uns zu, und zwar der Baden-Württembergische Triathlonverband, hat gesagt, wir finden das richtig gut, wir unterstützen das, aber wir bieten euch einen Shortcut an, kommt doch zu uns. Denn der Baden-Württembergische Triathlonverband hat diese Möglichkeit, auch dank des Teams Erdinger Alkoholfrei, was zunächst unter dem Dach des Baden-Württembergischen Verbandes war. Der Vorteil ist, wir können damit sofort loslegen. Wir haben das entsprechend beantragt beim Präsidium des Baden-Württembergischen Triathlonverbandes und haben auch einen einstimmigen Beschluss bekommen, dass wir seit dem 1. Mai außerordentliches Mitglied im Baden-Württembergischen Triathlonverband sind. Ausdrücklich als Übergangslösung. Denn sowohl wir als auch die DTU, die anderen Landesverbände und der BWTV möchten gerne, dass wir den nächsten Schritt gehen zur außerordentlichen Mitgliedschaft unter dem Dach der DTU. Jetzt für dieses Jahr ist es natürlich so, die vereinnahmten Gelder und so bleiben größtenteils beim BWTV. Die haben diese Initiative gestartet, die haben das dann auch verdient. Die haben auch verschiedene andere Organisationen. Irgendwie, ich habe was von der Berufsfeuerwehr gehört oder so. Also bei denen im Verband ist das in der Satzung enthalten. Da geht das. Woanders nicht. Aber wie gesagt, wir sehen uns ja nicht als Baden-Württemberger. Wir haben eine tolle Community in Ulm, aber wir haben genauso tolle Communities in Hamburg, im Ruhrgebiet. Und das sieht man beim BWTV genauso. Aber man wollte uns einfach schon die Möglichkeit geben, dass wir diesen Schritt gehen.
Wenn ich jetzt einen Startplatz haben will, greife ich vor schon. Was muss ich tun?
Genau, das ist der nächste Schritt. Da sind wir gerade dran. Also dieser Beschluss ist recht frisch. Die Genehmigung ist da zum 1.5., aber die Systeme stehen noch nicht. Es gibt da große Datenbanken, wo die DTU mit den Landesverbänden interagiert. Da soll euch auch durchaus schon drauf geachtet werden, dass dieser Übergang später mal problemlos ist. Es ist so, bei diesen Startpässen für außerordentliche Organisationen laufen die immer aus zum Jahresende. Ja, beim Startpass für einen Verein verlängert der sich, bis ich kündige. Beim Startpass einer außerordentlichen Organisation muss ich immer jedes Jahr den neu beantragen, was aber relativ einfach ist. Und da kommen wir jetzt zu. Der Startpass der Deutschen Triathlon-Union kostet auf Vereinsebene, ich glaube, 49 € für für Member einer außerordentlichen Organisation ist er etwas teurer, der kostet nämlich 65 €. Diese Kosten geben wir 1:1 weiter. Die Verwaltungskosten, die ja drüber kommen, noch eine Mitgliedschaft im BWTV, unserer Organisation und so, das übernehmen wir. Aber diese Kosten von 65 € geben wir 1:1 weiter an den Startpass-Interessenten. Ja, das heißt, vom Ablauf her wird es so sein, wir warten jetzt darauf, dass die ganzen Systeme eingerichtet sind bei der Deutschen Triathlon-Union und beim BWTV. Dann wird es so sein, dass es bei uns im Shop auf powerandpace.de einen Artikel gibt. Startpass der DTU, beziehungsweise über den BWTV. Mhm. Diesen Artikel kann ich kaufen, bezahle ihn dann und bekomme dann den Link zum Antragsformular. Mhm. Diesen Artikel können nur Mitglieder kaufen, die das Level Advanced und Pro haben. Genau. Also unsere zahlenden Mitglieder. Wir haben ja gefragt, welche Fragen habt ihr? Da gab es auch immer wieder die Frage, warum kann ich als Basic-Member das nicht machen? Nein, wir haben auch durchaus Verwaltungsaufwand dafür. Wir haben Personal dafür. Mhm. Wir müssen auch sehen, dass da irgendeine Art Commitment zu uns da ist. Das ist auch ausdrücklich der Wunsch vom BWTV. Also wir nehmen nicht jeden, der einen Startpass haben möchte, und nicht irgendwo einem Verein oder sonst was beitreten möchte, können wir nicht machen, geht einfach nicht. Es muss ein gewisses Commitment da sein. Das heißt, wenn ich Advanced oder Pro-Member bin, kann ich diesen Artikel kaufen, bekomme den Link, fülle dann diese Formulare aus, schicke die an uns, Spomedis, Power & Pace, nach Hamburg. Mhm. Unsere Kollegin Claudia gleicht dann ab, ist wirklich dieser Member-Status da. Und wenn der Interessent also Pro oder Advanced Member bei Power & Pace ist, machen wir einen Stempel drauf, schicken es weiter an den BWTV, der Startpass wird gedruckt und in diesem Jahr wird es so sein, dass der Startpass direkt vom BWTV verschickt wird. Es soll also sehr schnell gehen. Ja, also wir wollen da wirklich kurze Wege gehen, denn wir haben ja schon Mai. Ja, die Wettkämpfe stehen an.
Was würdest du sagen jetzt mal, also mir ist jetzt klar, ne, ich bin jetzt hier, mache jetzt hier nicht den Moderator, sondern jetzt denke ich an die Sportler da draußen, die haben jetzt irgendwelche Wettkämpfe noch anstehen oder überlegen, ob sie noch welche machen. Was würdest du so ungefähr glauben, wie lange das noch dauert, bis dieser Prozess in Gang ist, so ganz grob?
Ja, ich gehe mal ganz grob davon aus, dass es, wenn der Prozess dann läuft, innerhalb von 2 Wochen maximal abgewickelt werden sollte. Ja,
das, also wer jetzt spontan noch einen Startpass braucht diesen Monat, beziehungsweise vielleicht so Anfang Juni, der sollte lieber gegebenenfalls dann auf Nummer sicher gehen, falls er das nicht eh schon gemacht hat für gewöhnlich. Aber jeder, der für die zweite Saisonhälfte mit dem Gedanken spielt, einen Wettkampf erstmalig zu machen dieses Jahr und noch keinen Startpass hat, der ist auf jeden Fall bei uns richtig.
Ganz genau, ganz genau. Mit einer Einschränkung, zu der wir gleich kommen. Also wie gesagt, wir rechnen natürlich damit, dass sobald dieser Artikel freigeschaltet ist, dass das dann sehr schnell sehr viele Bestellungen geben wird, die wir dann stapelweise abarbeiten werden in Hamburg und weiterleiten werden. Und dann werden auch stapelweise die Pässe ausgedruckt. Und das wird dann sehr schnell gehen. Dann wird es natürlich immer noch Nachzügler geben. Das soll dann aber genauso schnell gehen. Aber wie gesagt, momentan warten wir noch auf die entsprechenden Links und Datenbankeinträge, damit wir starten können.
Ja, super gut.
Mhm. Wie gesagt, die Kosten habe ich erwähnt, 65 € kostet dieser Startpass, das ist mehr als der Startpass im Verein kostet, denn, und da gibt es Diskussionen draußen, wir stehen natürlich in gewisser Form auch in Konkurrenz zu Vereinen. Ja, und es ist sicher nicht unser Anliegen, Athleten aus den Vereinen rauszuziehen zu uns. Die Entscheidung bleibt letztendlich bei jedem Athleten selbst. Es ist ja auch jetzt so, ich kann Mitglied bei Power & Pace sein und nach den Trainingsplänen trainieren und das Trainingsangebot meines Vereins gar nicht wahrnehmen. Ja, der Startpass ist teurer als der im Verein, denn mit dem Geld wird ja was gemacht. Denn damit finanzieren die Landesverbände ihre Kampfrichterausbildung, ihre Jugendarbeit, ihre Wettkampfszene und so weiter. Ja, also das Geld bleibt ja im Triathlonsport, allerdings nicht im Verein. Ja, das ist jetzt natürlich eine Diskussion, die man führen muss. Wie gut ist das für die Vereine? Wie schlecht ist es für die Vereine? Allerdings, wir haben ja momentan auch sehr viele Member bei Power & Pace, die sind vereinslos. Die lösen sich eine Tageslizenz. Die haben keinen Verein in der Nähe, die möchten keinen Verein nur um Startpass zu haben. Die zahlen zwei, drei, viermal im Jahr ihre Tageslizenz und sind zufrieden. Ja, und das soll einfach ein Serviceangebot von uns sein. Wir wollen niemandem etwas wegnehmen. Wir bieten dieses Angebot zusätzlich an. Und das ist die große Einschränkung. Es gilt nur für Athleten, die momentan keinen Startpass haben. Ja. Denn der Startpass kann im Jahr nur einmal ausgestellt werden. Es gibt keine unterjährige Wechselmöglichkeit. Die Wechselfrist endet immer am 30.11. für die dann kommende Saison.
Ja? Wenn ich das nochmal so sagen darf, auch also jetzt wirklich mal ein persönliches Wort an der Stelle. Du hast dich ja super lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich sage das jetzt mal so gefühlt als Außenstehender, weil du da viel, viel besser drin warst in dem ganzen Thema. Hast dich da sehr lange mit auseinandergesetzt, als es das erste Mal aufkam. Das ist ja wirklich schon sehr viele Monate her. Wir waren uns immer einig, dass die Grundsätze gewahrt sein sollen. Ne? Erstens, wie du es eben schon gesagt hast, wir brechen es auf keinen Fall übers Knie. Also wenn wir das machen, dann machen wir das unter guten Voraussetzungen und so, dass das absolut Sinn macht und auch alles, der ganze Prozess gesichert ist und so weiter. Und zweitens, dass wir natürlich nicht in Konkurrenz zu den Vereinen treten wollen. Und das ist wirklich ja, glaube ich, nochmal eine Sache, die, wie gesagt, würde ich auch gerne betonen nochmal, wie wichtig auch dir das in der ganzen Zeit gewesen ist, hier, der das federführend gemacht hat. Und wo wir uns ja immer einig waren, war ja genau bei dem, was du gerade gesagt hast, was wir ja möchten mit dem ganzen Projekt. Und das bezieht sich ja nicht nur auf, ich sage mal, das Kernprodukt Power & Pace, sondern wir haben auch sowas wie die Rookie-Programme und so weiter und so fort, was ja auch für uns immer Dinge sind, mit denen wir versuchen, den Triathlon-Sport den Leuten näher zu bringen. Am besten auch den Leuten, die bisher vielleicht noch nicht so ganz drin waren, die noch gar nicht drin waren und sich mal ausprobieren wollen und so weiter und so fort. Also das ist ja auch so für uns das Anliegen, wo ich auch immer gesagt habe, hey, für den örtlichen Verein, der ist ja trotzdem nicht ersetzt. Wenn ich Schwimmtraining machen will und ich möchte drei coole Bahnzeiten haben in der Woche, dann brauche ich den örtlichen Verein und das ist super. Und derjenige, der jetzt durch Power & Pace übers Rookie-Programm vielleicht überhaupt erst zum Triathlon kommt, das ist der potenzielle Kandidat, der demnächst irgendwie dienstags um 19 Uhr schwimmen will und fürs Hallenbad in Norderstedt halt einfach eine Vereinsmitgliedschaft braucht, weil das halt eine fixe Bahnreservierung für den ortsansässigen Triathlonverein ist. Und das finde ich super und ich hoffe, dass das auch jedem klar ist und würde das gerne nur noch mal einmal so nochmal unterstreichen, was du sowieso schon gesagt hast.
Anekdote dazu, wir haben Anfragen von Vereinen, die gerne das Projekt Power & Pace für sich lizenzieren möchten. Ja, also wir machen einfach, du machst da eine super Arbeit im Training. Ja, das können viele Vereine gar nicht mehr. Wir wissen, wie schwer es im Ehrenamt ist. Und wie gesagt, wir möchten da nicht in Konkurrenz treten und darum eben auch nicht diese lokale Geschichte, sondern wirklich eine, wo der Sport in Deutschland insgesamt von profitiert und zwar auf Gegenseitigkeit. Denn sowohl die Satzung in Baden-Württemberg als auch die Satzung der Deutschen Triathlon-Union sieht vor, dass diese außerordentliche Mitgliedschaft nur Organisationen, Unternehmen und so weiter überhaupt ermöglicht und gewährt wird, die dem Sport etwas Gutes tun. Ja, ja. Und das nehme ich erstmal als großes Lob unserer gemeinsamen Arbeit, total. Sowohl für uns medial, total. Was wir über die Jahre für die öffentliche Darstellung des Triathlons gemacht haben. Das sehen auch die Landesverbände so. Beim Team Erdinger Alkoholfrei ist es ähnlich. Ja, das ist auch einfach ein Hereintragen des Triathlonsports in andere Interessengruppen und es ist Geld, ja. Also wir können uns jetzt nicht mit Geld da einkaufen, sondern einfach mit ideellen Werten, die wir leben, ja, die wir tagtäglich und auch viele Nächte leben. Und von daher freue ich mich, dass man das auf Gegenseite auch so sieht und uns eben dieses Angebot gemacht hat oder auf unseren ersten Vorstoß, der von uns kam, sehr positiv reagiert hat. Ne?
Super schön, finde ich total klasse. Und freue mich einfach drauf. Also ich sag das ja schon seit, weiß ich nicht, gefühlt seit Jahren jetzt mittlerweile, muss man ja schon sagen, dass es von vornherein die große Idee war, diese Community auch irgendwie zusammenzubringen. Und wir haben das digital, glaube ich, schon für die ersten ein, zwei Jahre super hinbekommen. das bald in den Ergebnislisten zu machen, ist auch fantastisch irgendwie. Und die Local Squads, da sehe ich auch immer mehr, was so jetzt gerade passiert und was sich entwickelt und so weiter und so fort. Das finde ich auch hervorragend. Mhm. Und ja, das ist klasse. Also das ist, das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Es macht total viel Spaß. Und ich meine, es, also jetzt nochmal wieder persönliche Note, aber es sind ja auch so die kleinen Dinge. Du kennst das auch. Wie viele Menschen auf Instagram alleine, also das ist so meine Plattform, wo ich am wahrscheinlich am häufigsten unterwegs bin, im Triathlon so ungefähr, wie viele schreiben und sich bedanken und auch mal eine coole Anmerkung haben oder. Also fantastisch, macht immens viel Spaß und da finde ich jetzt diese ganze Startpass-Geschichte einfach so wieder den nächsten coolen Schritt, um das noch ein Stückchen weiterzuentwickeln.
Ja, ich möchte noch einmal gerade auf die Kosten eingehen. Ich hatte erwähnt, der Startpass kostet 65 Euro. Beim Baden-Württembergischen Triathlon-Verband würde er für den Verein 49,50 Euro kosten. Also der Startpass, der wird auch auf DTU-Ebene mit einem Sternchen dran das gleiche kosten. Er wird etwas teurer, ich sage gleich warum. Aber, wie gesagt, der ist teurer. Die Mehreinnahmen, damit macht der Verband Geld und es wird in Zukunft so sein, wenn wir unter dem Dach der DTU landen sollten, wenn dieser Antrag dann eben auch positiv beschieden würde, dann würden diese Mehreinnahmen verteilt je nach Wohnsitz des entsprechenden Athleten. Das heißt, die Power and Pace Squad Ulm, wenn sie den Startpass
lösen. Ich wollte gerade sagen, da ist aber Ulm lösen. Jetzt dann.
Genau, das Geld würde dem BWTV für seine Kampfrichterausbildung, Jugendarbeit und so weiter zukommen. Die Squad Bergisch Gladbach wäre im NRW-TV und wir wären beim Hamburger Triathlon-Verband, Björn und ich, mit unseren Startpässen dann. Und so ist das ein System, was über das viel diskutiert wurde in der Vergangenheit, als es eben um das Thema Erdinger ging vor einigen Jahren, wo man sich aber richtig viel Gedanken gemacht hat und eine richtig gute Lösung gefunden hat. Ja, und wir möchten eben auch ein Teil dieser Lösung sein, indem wir sagen, der ideale Fall ist ja, wir nehmen niemandem etwas weg und gewinnen aber ganz viele Startpassinhaber dazu für den Triathlonsport in Deutschland, der eben auch dann über diese Gelder Dinge generiert. Natürlich werden auch über die Tageslizenzen entsprechende Gelder generiert für die Verbände, aber wir können das eben gut pauschal fürs ganze Jahr anbieten. Und damit komme ich auch schon mal zu den Vorteilen, die dieser Startpass bietet. Dieser Startpass ermöglicht eben das Startrecht, dass man ohne Tageslizenz bei Wettkämpfen, die über die Sprintdistanz hinausgehen, starten kann. Sonst muss man dort immer eine Tageslizenz lösen. Ich schaue mal gerade beim Baden-Württembergischen Verband, kostet sie pro Rennen zwischen 20 und 30 Euro je nach Distanz. Bei einer Kurzdistanz 20, Mitteldistanz 25, Langdistanz 30 Euro. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, 65 Euro. Ja. Mit drei Starts habe ich das drin. Ja, es gibt ein paar weitere Vorteile, die der Startpass beinhaltet. Das ist zum Beispiel ein Auto-Abo. Hört sich kompliziert an, aber es ist gar nicht so kompliziert. Das habe ich nämlich auch jahrelang gehabt über dieses Athletic Sports Sponsoring. Bekommt man ein Auto-Abo, man bekommt einmal im Jahr einen Neuwagen, hat keinerlei zusätzliche Kosten, Versicherungen, alles ist mit drin. Außer Winterreifen, die muss man immer extra kaufen. Aber wenn man beim gleichen Modell bleibt, hat man die dann für ein paar Jahre.
Ich glaube, wenn ich da einhaken darf, also jetzt will ich nichts Falsches sagen gerade, aber ich glaube, man hat das sogar abgegradet. Ich glaube, du kriegst sogar mittlerweile irgendein Winterpaket mit dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich will es nicht, die haben mich tatsächlich tagaktuell mit dem Thema auseinandergesetzt, gestern. Weil ich wirklich, also das ist ein cooles Angebot, also das muss man mal ganz klar sagen. Das kennen die wenigsten, aber einfach mal googeln. Macht absolut Sinn.
Athletic Sports Sponsoring. Ne? Es gibt Rabatteaktionen mit den DTU-Partnern, mit On, mit Castelli. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, es gibt einen Versicherungsschutz. Und zwar einen Unfallversicherungsschutz und einen Haftpflichtversicherungsschutz bei privater Ausübung des Triathlons. Je nach Versicherungslage kann es sein, ich stürze mit dem Rad und habe ein Riesenproblem, wenn ich lange dadurch krank bin und keine Versicherung mehr greift, weil die Krankenversicherung irgendwann sagt, wir sind raus und kein Unfallversicherungsschutz da war. Mhm. Bei Vereinen ist der mitgegeben. Jetzt können wir das eben auch im Paket Power and Pace anbieten. Und das ist der Punkt, wo ich eben gesagt habe, 65 Euro im Jahr mit Sternchen. So wie ich es gehört habe, wird dieser Versicherungsschutz teurer für das Jahr 2023. Das heißt, die Gebühren für diesen Startpass werden auch, ich sage mal, in der Größenordnung 10 Euro pro Jahr ansteigen. Das schon mal als Disclaimer, wenn wir jetzt über Kosten reden.
Ja? Also Ja, das kennen wir ja gerade aus vielen Bereichen, würde ich mal vorsichtig glauben, dass der Preisanstieg da ist. Aber ich meine, das ist ja irgendwie, also das liegt ja nicht in unserer Macht, das in irgendeiner Form zu ändern, sondern das ist ja nur durchgereicht.
Mhm. Ja, ne? Also kommen wir da auch so langsam zum Ende. Bei dem Thema, wie gesagt, beantragen kann jetzt, wer aktuell keinen Startpass hat. Wer im Herbst sich das anders überlegt, der Startpass für diese außerordentliche Organisation läuft jährlich aus. Man muss ihn neu beantragen. Die Wechselfrist endet immer am 30.11., und der Startpass endet auch, wenn man aus seinem Verein oder seiner Organisation austritt. Das heißt, wer keine Lust mehr auf das Training Powered by Björn Gießmann hat oder auf mich im Podcast oder so und sagt, Paul Pace möchte ich nicht mehr, der müsste in dem Zuge dann auch seinen Startpass abgeben. Ja, den müssten wir dann einziehen. So steht es in den Satzungen. Ja, also, und darum auch dieses Thema Startpass nur für Advanced und Pro Member. Ne?
Was ich. Verstanden.
Akut nicht beantworten kann, die Frage kam, da kann ich nur ein Gefühl abgeben, ist die Frage, wenn ich jetzt für ein Rennen gemeldet bin und da im Voraus eine Tageslizenz gelöst habe, bekomme ich das Geld wieder? Ich habe gehört, dass das bei einzelnen Ironman-Rennen so rückabgewickelt wurde. Letztendlich ist ja ein neuer Sachstand dann da, wie kulant die Veranstalter dann damit sind. Letztendlich können sie diese Gelder, die sie ja weiterleiten müssen, auch an den jeweiligen Verband, nicht guten Gewissens weiterleiten, weil der Verband ja schon die Lizenz ausgestellt hat. Von daher ist es sicher eine Einzelfallentscheidung und eine Frage der Kulanz. Des Umgangs, das ist kein neues Thema, das wird es in der Vergangenheit auch gegeben haben, dass die Leute einfach ihren Startpass noch nicht hatten, weil sie sich erstmal für ein Rennen angemeldet haben und dann erst gesehen haben, ich kann da auch einen Startpass lösen und ich trete einen Verein.
Ja, das wird es ja wahrscheinlich dieses Jahr häufig gegeben haben, weil man noch nicht wusste, ob überhaupt die Rennen stattfinden, als man die dann gelöst hat und als man den Startplatz gekauft hat und so weiter, absolut verständlich. Also da dann quasi ein bisschen Vorsicht und im Zweifel es lieber nicht machen und sich dann vielleicht den Startpass erst holen, nachdem oder halt dann für die anderen Rennen verwenden, die man dann gegebenenfalls noch macht. Verstanden.
Ne? Und eine andere Frage, die ich noch nicht beantworten kann, ist, wie das mit dem Thema Ausland aussieht. Also grundsätzlich werden die DTU-Startpässe im Ausland anerkannt, was auch ein großer Vorteil sein kann. Zum Beispiel in Italien und auch in Frankreich ist es so, dass ich einen Startpass vorweisen muss beim Rennen oder ein Zertifikat über eine sportärztliche Untersuchung bei einem nationalen, und das ist kein deutsches, sondern dann eben ein entsprechend italienisches oder französisches Gesundheitszentrum, was für Sportmedizin ausgerichtet ist. Ja, also der Startpass lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwo beim Ironman Emilia Romagna oder in Nizza oder was weiß ich wo starte, dann sollte ich auf jeden Fall einen Startpass haben, weil alles andere macht das nur höllisch kompliziert. Und auch diese Thematik können wir dann eben anbieten. Ja. Cool. Das ist das eine Thema Ausland. Wir wissen hier in den USA, die wollen immer die USAT-Triathlon-Lizenz. Da ist man dann auch ein Jahr mitgefangen, bekommt ganz viele Werbemails, selbst wenn man nur beim Hoala-Swim auf Hawaii teilnimmt.
Ja.
Hast du schon gehört?
Ja. Nee, das nicht, aber ich kenne das von, ich hatte das im Zuge von, als es um Einreisegenehmigungen ging. Wir hatten das in Zeiten von Covid und Co., als man nicht in die USA als den Travel-Ban gegeben hat quasi. Und da ist man auch über den Triathlonverband gegangen und brauchte quasi eine Sondergenehmigung und so weiter und so fort. Und schwupps, war man schneller drin in dem Verteiler, als man gucken konnte.
Und andersrum, da bin ich noch so ein bisschen überfragt, das kann ich nur zwischen den Zeilen in der Startpassordnung lesen. Wir haben ja natürlich auch viele Athleten, die mit Power and Pace trainieren, überall in der Welt. Ja, also wir wissen, dass es in China einen gibt, wir wissen, dass es hier in den USA Athleten gibt. Ob die jetzt einen Startpass bei uns lösen können. Ich lese es so, dass es, dass man sagen könnte, ja, denn es gibt da so einen Passus, der da heißt, dass Ausländer, die in Deutschland keinen DTU-Startpass vorlegen können, einen entsprechenden ausländischen Pass vorlegen können. Ich lese daraus, dass auch Ausländer sich einen DTU-Startpass lösen können. Wie das ist mit dem Wohnsitz und so weiter, da bin ich überfragt, das werden wir noch herausfinden.
Ja, im Zweifelsfall wahrscheinlich gibt es irgendwie bei der DTU eine Möglichkeit, das anzufragen.
Genau.
Die werden eine E-Mail-Adresse haben, da meldet man sich, fragt da immer nach, die werden das formell dreimal besser beantworten können noch.
Ja, also das ist erstmal der Sachstand. Natürlich sind wir da im dauerhaften Austausch, allerdings, ihr habt es alle mitbekommen, Jule als Teammanagerin von Power and Pace ist gerade mit dem Team auf Mallorca im Trainingslager. Ich bin hier in Utah, mein Arbeit Arbeitstag ist 20 Stunden lang. Ich muss dieses Thema in einigen größeren Sachen noch hinten anstellen, weil wir am Samstag, es sind zum Glück noch 3 Tage, eine Weltmeisterschaft haben. Und über die reden wir jetzt.
Sehr gerne. Ja. Ich glaube, es sieht dir jeder nach, dass in Zeiten in einer Race Week, wie wir sagen, der Workload sowieso sehr groß ist und es gegebenenfalls mal zu kleinsten Verzögerungen kommt, und von mehr sprechen wir ja gar nicht. Ich freue mich auf die Rennwoche, beziehungsweise wir sind ja mittendrin, ich freue mich aufs Rennen am Samstag.
Ja, wir freuen uns auch tierisch, ja. Also es ist großartig hier zu sein, es ist großartig wieder eine Ironman WM zu haben, es ist großartig die ganzen Athleten wieder zu treffen, es ist ein bisschen pazifisches Flair hier rüber geschwappt, nicht zu viel, aber man bemüht sich auch hier, die Eigenständigkeit dieses Rennens herauszustellen. Also es ist eine tolle Mischung, es macht wirklich Spaß. Wir hören die kritischen Stimmen aus aller Welt, vor allen Dingen aus Deutschland, was denn dieser Status dieser WM nun ist und so. Ja, das sind Dinge, die beschäftigen uns auch. Wir hätten auch gerne Profirennen mit 50 und 50 Athleten. Wahrscheinlich liegen wir irgendwie so bei 25 und 30, wenn es mal so hoch kommt. Ja, wir sehen die täglichen Absagen noch. Das ist einfach ein komplizierter Termin. Aber man bemüht sich hier wirklich eine großartige WM auf die Beine zu stellen mit großartigen Strecken und ich bin mir sehr, sehr sicher mit hochdramatischen, hochspannenden Rennen, weil dafür ist hier alles geboten. Jetzt kommt der Coach.
Glaube ich dir sofort, und ich kann das, wenn ich das vielleicht sagen darf, aus sportlicher Sicht, und ich musste so bei 2, 3 Absagen musste ich schlucken, also im Sinne von, wo dann sofort die Relativierung kam von wegen, ja, aber ist ja noch Kona dies Jahr, also sehe ich ein, und ist vielleicht von der gefühlten Lage auch nochmal anders, aber finde ich auch ein komisches Verständnis von Leistungssport, wenn ich mich ein halbes Jahr lang auf eine Veranstaltung vorbereitet habe, um die dann aus gesundheitlichen Gründen, gute Besserung an alle und so weiter, und ich meine jetzt auch nicht im speziellen Fall, ne, da ist jetzt, ich meine jetzt kein einzelnes Beispiel, sondern ich habe hin und wieder mal so diese Relativierung gelesen und dachte so, wow, also wenn ich dran denke, ich habe selber ja mit Patrick einen Athleten gehabt, der dann doch nicht teilnehmen konnte. Und ich kann mich noch sehr gut an den Satz erinnern, dass ich, glaube ich, 5 Tage nach dem Sturz, den er gehabt hat, im Februar zu ihm geschrieben habe und gesagt habe, so ey, es tut mir total leid, aber ich kann gerade noch nicht sinnvoll mit dir telefonieren, weil ich noch so, jetzt ist die passende Emotion, nicht angepisst war ich natürlich nicht, es war niemand schuld, aber traurig vor allen Dingen auch war, weil ich gedacht habe, so Alter, das ist die erste WM seit 2019, die wir hier nach 2,5 Jahren, die wir haben. Es tut also richtig, richtig weh. Und deswegen war ich so ein ums andere Mal so ein bisschen erstaunt. Also klar, formuliere es mal positiv. Wir haben 2 WM-Optionen dieses Jahr. Das ist natürlich klasse für die Athleten. Das ist super. Aber ich aus sportlicher Perspektive, und ich kann auch für Boris sprechen, also für Boris Stein sprechen und für eine Cat Matthews sprechen und auch für einen Patrick Lange sprechen, entweder sind die heiß wie Frittenfett und das ist für die eine WM, Punkt, und da ist erstmal egal, wo die gerade stattfindet, oder wie jetzt im Falle Patrick, es war echt todtraurig, dass man nicht dran teilnehmen konnte. So, und deswegen sportlich gesehen würde ich sagen, also ich kann fürs Profifeld, also jetzt natürlich nicht für jeden sprechen, um Gottes Willen, aber so für die paar, mit denen man so spricht und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, ja, da ist Zunder hinter, ne? Also da ist richtig Druck auf dem Kessel und so weiter und man freut sich auf Samstag. Und das wird, glaube ich, in beiden Rennen ist es möglicherweise offen wie nie. So würde ich es aktuell sehen. Was natürlich gleichzeitig extrem viele Szenarien gibt, wo man halt jetzt eben nicht hingehen kann und sagen kann, wir haben jetzt einen klaren Top-Favoriten oder sowas halt. Und das finde ich Wahnsinn. Also ich darf auch, wie gesagt, persönlich sagen, ich bin diese Woche hier zu ganz wenig zu gebrauchen, ehrlich gesagt bisher, weil das Aufregungslevel durchaus extrem groß ist. Also das möchte ich gerne zugeben. Und ich merke das selber an so gewissen Dingen, wie schlecht man schläft und so weiter und so fort und was man so für eine Grundanspannung hat und dass man eigentlich an nichts anderes denkt gerade. Und von daher, ja, boah, es wird Zeit, dass es losgeht.
Ja.
Auch wenn ich darf das aus deutscher Sicht gerade sagen hier, also aus deutscher Zeitzonensicht, auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wie ich diesen Samstag bis zum Rennen, ich meine, das sind viel zu viele Stunden, bis es dann wirklich losgeht, ne? Das ist ja an einem normalen Renntag, wenn man dabei ist, irgendwie nochmal was anderes, weil dann ist man todesmüde morgens um 3, dann verflucht man die Welt bis zum 2. Kaffee und so weiter und so fort.
Ja, ja, ja.
Und das Anspannungslevel kommt dann erst, wenn es losgeht. Jetzt habe ich hier 8 Stunden, werde ich dann zu Hause rumhängen und weiß nicht, was ich machen soll die ganze Zeit. Ai, ai, ai. Und vor allen Dingen, boah, ist ja noch keiner wach. Ich kann ja nicht mehr mit einem reden vor Ort. Aber
naja, sag das nicht. Also der erste Start fällt hier um 6.15 Uhr und es ist logistisch nicht ganz so einfach. Ja, auf Hawaii fallen wir aus dem King Cam Hotel, ja, was ungefähr bei der Hälfte der Schwimmstrecke, also die Schwimmstrecke, ja, geht out and back, also bei einem Kilometer, ja, ungefähr zum Start liegt und sind in 5 Minuten am Start. Wir rechnen hier damit, dass wir unseren Wecker auf 2 Uhr morgens stellen, um 6.15 Uhr zum Profistart da zu sein. Ja, weil man, ja, muss erst in die City, dann mit dem Shuttle wieder raus, ja, weil wir natürlich auch das Auto nicht da draußen haben stehen können. Also wir müssen ja auch dann irgendwann mal 2 Tage später abreisen und so. Und hinterher wird es ja für uns richtig stressig. Also wir gehen davon aus, dass unser Renntag von 2 bis 2 Uhr geht. Ja.
Und deswegen wollte ich gerade noch hinzusagen, bin ich der Letzte, der sich beschweren darf, weil, ja, ihr habt den knüppelharten Job und die anderen 1000 Athleten natürlich noch viel mehr. Ja. Also deswegen, ja, ne, ich und wollte gerade kein Leid klagen, ich wollte nur deutlich machen, welchen Stellenwert diese, ja, WM hat.
Ja, ja, ne, und das jetzt habe ich einmal die Chance, das zu sagen, ne? Also wie gesagt, unser Renntag wird 24 Stunden dauern und wir malochen ohne Ende. Und, ja, wenn wirklich wieder jemand ankommt und nach dem Männerbericht über den Sieg von Boris Stein da drunter schreibt, hä, Frauen waren wohl nicht am Start, Klammer auf, weil sie noch nie im Ziel waren,
ich darf das auch,
Klammer zu, dann werde ich wirklich sauer.
Moment länger.
Ja, 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 ja.
Wir haben uns letztens noch drüber lustig gemacht, weil es dann doch immer wieder den einen oder anderen gibt, ne? Dann hat man knüppelhart gearbeitet, ist 5 Minuten später ist der Rennbericht online und dann kommt der Kommentar, warum denn das Frauenrennen vergessen wurde in der Berichterstattung. Ja, weil die bei Kilometer 33 sind und die brauchen halt noch einen kurzen Moment.
Ja, genau. Und ganz, ja, ehrlich, also ich glaube, das sieht man auch in unserer Berichterstattung hier. Frauen, Männer, Age-Grupper sind uns alle gleich wichtig. Die kommen, ja, alle vor, ja. Und es ist nicht so, dass wir auf die Frauen warten, um sie noch als Anhang an einen Männerbericht dran zu flanschen. Nein, die Frauen bekommen ihren eigenen Vorbericht, die bekommen auch ihren eigenen Rennbericht. Aber sie brauchen halt länger. Das ist die Natur, das ist die Genetik. Und arbeiten wir halt länger.
Wer weiß, ob sie so viel länger brauchen. Ich habe das Gefühl, da geht's auch richtig zur Sache bei den Frauen dieses Jahr. Also vielleicht wird der Abstand auch kleiner.
Und dann sind wir weg vom Stein bei Cat Matthews.
Und wir haben das in den letzten Jahren auch schon gehabt, dass eine Daniela Rief irgendwie overall am Ende 15. Mann geworden ist, so ungefähr, in diversen Rennen. Und je vermeintlich kleiner der Ironman wurde, desto weiter landete sie vorne. Von daher, Männers, zieht euch warm an. Also das geht
hier rund. Ich glaube nicht, dass eine Frau overall Weltmeister wird, aber ich glaube schon, dass die Frauen in die Slotvergabe bei den Männern eingreifen können.
Absolut. Und wenn, ja, ich darf einen Satz hinzufügen dazu, jetzt kurz abgewichen, aber aus rein sportwissenschaftlicher Sicht gibt es die Diskussion immer wieder, ob wir irgendwann an den Punkt kommen werden, dass uns bei Ultrabelastungen, also vielleicht sogar noch länger als Ironman-Belastungen, also uns im Sinne von, ne, also der Gesellschaft, ja, ob Frauen Männer irgendwann überholen werden, weil die vom Grundprinzip her besser für solche Sachen geeignet sind. Also weil die halt einfach von Haus aus einen besseren Fettstoffwechsel haben, zwar weniger, ja, schnelle Muskelfasern haben, deswegen wird sich die Frage beim 100-Meter-Lauf nicht stellen, ja, aber weniger schnelle Muskelfasern heißt mehr langsame und das ist das, was ich bei Ultrabelastungen brauche.
Seit 2 Stunden kann ich da absolut einen Haken dran machen, denn ich habe Pam getroffen.
Sehr gut.
Pam kam uns beim Laufen entgegen. Ich bin heute mit Nils die Marathonstrecke nur eine Runde gelaufen, also nur einen Halbmarathon, um sie mal auch physisch nachvollziehen zu können. Und dann kam uns Pam entgegen und fragte nach dem Weg. Und dann kamen wir ins Gespräch. Pam ist 61 Jahre alt, macht, ja, am Samstag ihren 64. Ironman.
Alter.
Aber sie ist eigentlich Ultraläuferin. Und ich habe sie gefragt, wie lange war ihre längste Laufstrecke? Und da hat sie gesagt, 300 Meilen. Weil sie mal gucken wollte, ob man eine solche Strecke laufen kann, ohne zu schlafen. Boah. Und wir wissen, wie fies ein Männerschnupfen ist. Ich werde nie wieder Männerschnupfen haben. Ich werde nie wieder ein DNF machen. Ich habe Pam kennengelernt und Pam, ja, wird mich bis an den Rest meines Lebens. Also es gibt manchmal so 5 Minuten Begegnungen, die so inspirieren. Ja, und dafür, ja, brauchst du halt auch mal eine Ironman WM, wenn sie nicht auf Hawaii stattfindet, ja.
Ja. Also, ne? Ich darf eine Anekdote. Wir driften ab hier. Das tut mir yeah, leid. Wir reden jetzt gleich über St. George. Ich war im Trainingslager auf Gran Canaria im Februar, wo das mit Patrick auch passiert ist, und wir waren morgens schwimmen, also jeden Morgen quasi. Und irgendwann kam eine ältere Dame und ich würde auch sagen in dem Alter, das du gerade beschrieben hast, und gesellte sich auf die Bahn daneben und man hat schon gesehen, alles klar, die kann schwimmen. Also technisch und so weiter und so fort. Und sehr höflich und so weiter kam die nach dem Training irgendwann zu mir an und sagte so, hey, ich wollte mal fragen, so, ihr redet auch irgendwie Deutsch und so weiter, wo kommt ihr denn so her? Und dann habe ich das versucht zu erklären, die mir dann erzählt hat beiläufig, sie hätte vor, ich jetzt kriege es nicht ganz genau hin, aber ich glaube vor 25 Jahren ungefähr hielt sie den Rekord zur Durchquerung von, ich glaube, Fehmarn nach Dänemark.
Ah,
also sie
okay.
ist quasi durch die Ostsee geschwommen und hat den Weltrekord aufgestellt und so weiter und so fort, wo ich auch dachte, so alter Schwede.
Ja,
eine Idee, ey. Und das war auf jeden Fall, man hat deutlich gesehen, dass die schwimmen konnte. Und das war aber so dieser Moment, wo du im ersten Moment gedacht hast, so, ja, also, und das ist jetzt in keinster Weise natürlich despektierlich, sondern die war natürlich 60 Jahre alt, wo du dann denkst, ey, cool, krass, die hat das bestimmt mal gut gemacht, aber du rechnest ja nicht unbedingt damit, dass du hier von einer Weltrekordhalterin stehst, die
irgendwie so eine
keine Ahnung, was, 30, 35 Kilometer Strecke irgendwie den Weltrekord, Wahnsinn. Also,
nee,
das
sind
schwerstens Beeindruckung. Das ist genau das Gleiche, was du sagst quasi.
Ich glaube, es sind 14 Kilometer, dann jetzt die nächste Anekdote. Ich war beim Männerweltrekord dabei.
Ach so, ja, guck, okay,
auf dem Boot. 14,
ja. Aber das ist dann Fehmarn nach, was ist das, Rødby wahrscheinlich.
Rødby, so, genau,
ne?
genau.
Die Fährstrecke, die man fahren würde.
Die berühmte Vogelfluglinie, die gerade untertunnelt wird. Aber jetzt sind wir wirklich weit weg. Wir haben noch eine Viertelstunde.
Ja, genau, jetzt kommen wir auch zurück, ey.
genau. Ja, ja, also wie gesagt, ich kann ja aus Journalistensicht sagen, Utah ist ein heißes Pflaster. Ja, es ist in der Form anders, dass die Athleten sich viel besser beäugen können, weil die wohnen alle in den gleichen Airbnb-Vierteln.
Ja.
Hier kann sich niemand verstecken, man sieht sich auf der Straße. Hier wird neues Material gefahren. Ja, wir werden auch in unserer Live-Show noch über das Thema Material reden. Ja, also,
oh Gott, da habe ich
Es ist hochspannend. Es ist immer noch offen für uns, welcher Athletentyp gefragt ist. Ja, es gibt so verschiedene Fragezeichen. Das erste ist das Schwimmen. Das Schwimmen wird auf jeden Fall kalt. Ob es auf jeden Fall stattfinden wird, ist noch eine andere Sache. Gestern ist mal das Schwimmen ausgefallen. Wir waren mit Jan Sibbersen da draußen verabredet. Er sollte einen Schwimmkurs für uns testen. Nein, es durfte niemand ins Wasser. Es war viel zu gefährlich. Das kam auf den Bildern teilweise gar nicht so rüber. Aber es wäre, auch Jan Sibbersen sagt, das hätte keinen Spaß gemacht. Das wäre zu gefährlich für Age-Gruppe, ganz klar. Ne? Bei allem Wunsch, den man hat, Ironman ist ein harter Sport, man muss schwimmen. Aber das Schwimmen wird, vielleicht wird es gekürzt, aber es wird kalt. Und dann geht's aufs Rad und da ist es noch nicht wärmer. 6.15 Uhr ist der Start, das heißt, die Männer sitzen um 7 Uhr auf dem Rad. Da sind wir losgelaufen heute Morgen und es war richtig, richtig chilly. Und dann geht's auch noch bergab, im nassen Anzug und so weiter. Also da wird erstmal die Kälteverträglichkeit getestet und dann geht es rolling, rolling, rolling. Die Radstrecke ist nie flach, bis es dann richtig heiß wird. Also wir werden am Anfang wirklich richtig, richtig frieren und am Ende, es gibt eine Prognose, die sagt Samstag 34 Grad und es gibt hier null Schatten auf der Strecke um die Mittagszeit. Ja, also.
Und der Asphalt von unten vor allen Dingen, ne? Das ist immer das, was man.
Ja. Genau, genau. Und dann haben wir die Laufstrecke heute besichtigt. Da muss ich ehrlich sagen, und ich weiß, dass du das auch schon gesagt hast und dass auch dein Athlet Boris das gesagt hat, die ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Ja, also wir haben nur gedacht, oh, das wird richtig anstrengend und lass mal lieber noch ein bisschen Energie und mehr Wasser und so mitnehmen heute zum Laufen. Das war wirklich easy. Okay, wir sind um 7 Uhr losgelaufen und nicht um 14 Uhr.
Ja.
Ja. Das ist sicher nochmal ein anderes Thema dann, aber vom Profil her sieht sie schlimmer aus, als sie ist. Sie ist eigentlich nur an ganz wenigen Stellen mal wirklich steil. Der Rest lässt sich gut laufen und auch, glaube ich, ganz gut pacen. Das
würde
ist erstmal so.
Würde ich unterschreiben. Ja,
das
also
das
ist ja immer so im Vorhinein, deswegen ist gut, dass du das von vor Ort beschreibst, wenn der eine oder andere wird sich, keine Ahnung, den Athletes Guide angeguckt haben oder irgendwo anders das Streckenprofil bei euch auch auf der Website gesehen haben und sowas oder wir haben auch schon den Podcast gehabt damals mit Anna und Nils, die haben schon über die Strecke gesprochen und so und das ist halt, wenn man vor Ort ist, das immer nochmal anders, weil gerade natürlich die Darstellung, also Tipp immer, links sich die Höhenmeter mal anzugucken, wie viel Feet sind das wirklich, Unterschied, dann immer nochmal umzurechnen auf Meter und dann stellt man auch schnell fest, das ist dann meistens gar nicht so doll, aber die Grundfrage ist natürlich immer, ob man sich jetzt auf das Athleten, auf das Profil halt verlassen kann, ne? Also oft genug bei Ironman-Rennen auch so oder bei generell Rennen so, dass da, keine Ahnung, 2.500 Höhenmeter angegeben sind und am Ende sind es doch nur 1.500 und jeder, der schon mal sowohl 1.500 als auch 2.500 Höhenmeter gefahren ist, weiß, was das für ein Riesenunterschied ist halt, ne? Und das ist halt immer der große Vorteil, aber ich habe es jetzt natürlich die letzten zwei Wochen durfte ich es auch schon verfolgen, weil natürlich gerade Cat, die auch schon jetzt echt lange vor Ort ist, da jeden Abschnitt schon mal einmal ausgetestet hat und so weiter. Von daher habe ich es dann so vom Höhenprofil her schon mal gesehen, auch von der Geschwindigkeit, auch vom Verhältnis Geschwindigkeit Herzfrequenz, also wie aufwendig ist es wirklich, ne? Das ist ja immer ein ganz guter Eindruck, wie steil es gerade ist. Und ja, würde ich auch unterschreiben, das ist jetzt technisch jetzt nicht exorbitant schwierig, die Laufstrecke an der Stelle, genau.
Ja. Was hier neben der Hitze- und Kälteverträglichkeit aus meiner Sicht, und da kommst du als Coach ins Spiel, sehr, sehr interessant und sicher auch rennentscheidend wird, ist die richtig gut durchdachte Strategie. Denn es gibt genug Strecken, Stellen, bei denen Vorentscheidungen herbeigeführt werden können,
ja,
wenn sie denn richtig angegangen werden.
Es, ja,
die Streckenabschnitte bieten das gleiche Risiko, später im Rennen komplett zu platzen. Ja?
Ja.
Und zu dieser Strategie gehört das gesamte Paket. Da gehört das Rad-Setup, die Verpflegungsstrategie, das Mindset, die Reifen und Schlauch und was weiß ich alles Wahl, die Laufradwahl. Und da wird es jetzt wirklich interessant, weil ich glaube, da
Übersetzung,
ist
gerade... Hast du noch?
Übersetzung,
ich, ist ja, ein ganz, ganz entscheidendes ja, Thema.
Ja, mhm. Und da wird es richtig interessant, weil hier unheimlich viele Leute unterwegs sind und messen, ja. Und da reden wir noch nicht mal über die Norweger, ja. Also was hier an Messtechnik und an strategischen Überlegungen und an Szenarien gespielt wird, das ist nicht so Schwimmen, Radfahren, Laufen, wie man es kennt, wie jeder von uns das vielleicht betreibt, sondern das ist wirklich eine Wissenschaft für sich und das mentale Mindset, den Kopf so kühl zu bewahren, diese Wissenschaft auch für sich, wenn der Coach nicht am Straßenrand steht, du bist gar nicht im Lande, die Coaches, die hier sind, die kommen gar nicht ran an die Strecke, wirklich so gut im Kopf vorbereitet zu sein, dass man reagieren oder agieren kann. Und das ist die ganz große Besonderheit dieser WM, weil sie auch eben neu ist, weil das Kona-Szenario, das kennen alle. Wenn der und der da vorne ist, und das ist ja auch gut einsehbar da, dann passiert das und das. Und das ist hier einfach komplett anders.
Ja, nee, also würde ich auch unterschreiben. Und das ist ja das, was es auch wirklich spannend macht. Also würdest du mich jetzt nach einem Rennszenario fragen, würde ich dir sagen, ja, kann ich dir nicht sagen. Also das ist halt, ich könnte dir nicht mal einen sicheren Sieger sagen. Also das wäre ja jetzt so... Ich würde sagen, wir haben eine Handvoll Leute im Männerrennen jetzt im Speziellen zum Beispiel, wo wir sagen würden, die können das Rennen auf jeden Fall gewinnen. Und dann gibt's noch mal eine Handvoll Leute, wo man sagen würde, ja, wenn es dann so kommt, dann werden wir nicht todesüberrascht sein. Ne? Also dann werden wir sagen können, okay, das hätte man ahnen können, so ein Stück weit, oder man hat den mal auf dem Zettel gehabt. Mhm. Und all das, was du sagst, kommt natürlich dazu. Und ich sag mal, ich sag das ja immer wieder, ne, das Triathlon in der Hinsicht, ein Stück weit, also ich sage immer so, Fehlervermeidungssportart ist, jetzt will ich das gar nicht so negativ behaften, aber in dem Fall haben wir jetzt ganz viel Potenzial in der Optimierung und so muss man es einfach sagen, ne? Und das ist halt, das ist immens groß und die Frage, die sich immer stellt und das ist eines der größten Herausforderungen, die diese Sportart im Allgemeinen hat, wie breche ich diese Komplexität runter in etwas, was mir jetzt den Mehrwert bietet für den Renntag. Also im Sinne von, ich habe immens viele Informationen. Welche sind sowas wie Must-Haves? Also da musst du gucken, dass du das verarbeitet hast für dich und dass du darauf eingestellt bist. Was sind Dinge, wo du sagen würdest, das, ich sag mal sinngemäß jetzt gerade, probiere ich aus, bin ich mir aber nicht 100% sicher, ob mich das jetzt gerade nach vorne bringt. Und das wiederum ist ja wieder, das muss man sich dann überlegen für den Athleten. Ich meine, wir wissen alle, wie viele Stunden Training da drin stecken, was für ein Reiseaufwand dahinter steckt, wie viel Vorbereitungszeit vor Ort dahinter steckt, wie viel Geld in einem Startplatz steckt und so weiter. Man probiert natürlich auch ungerne Dinge aus, bei denen man sich gerade nicht sicher ist, ob das jetzt gerade einfach funktioniert. Ne? Also klar kann man jetzt drüber schwadronieren, wie der Rollwiderstand auf dem Utah-Asphalt bei 8 Grad und bei 35 Grad immens viel unterschiedlich ist, was garantiert so sein wird. Ob ich deswegen jetzt aber tubeless fahre oder Drahtreifen mit Latexschlauch, naja, vielleicht stick to the plan. Nimm das, wo du weißt, das klappt halt gut. Ne? Nimm vielleicht auch das, wo du weißt, das kannst du besser wechseln zwischendurch. Nimm vielleicht auch das, wo du weißt, naja, Pannensicherheit ist auch nicht ganz unwichtig, weil wir kennen die amerikanischen Highways, wo... Das ist ja immer meine Anekdote vom Race Across America damals noch, wo es immer ganz klar hieß, ey, fahrt nicht auf dem Standstreifen, weil in amerikanischen LKW-Reifen werden immer noch irgendwelche komischen Drähte verbaut und die liegen dann da rum. Und wenn du dadurch so ein Draht durchfährst, ja, kann das Rennen schneller vorbei sein, als du denkst. Ne?
Hier liegen nur Klapperschlangen, also das ist...
So, ja.
Die merkst du beim Rüberfahren. Ja,
also, das nicht.
Ja, gestern ist eine gesichtet worden hier. Ne?
Ja, wir haben, also, wir kannten aus Tulsa letztes Jahr den Armadillo, den wie heißt das komische Panzerschalentier, den ich hab's nur auf amerikanisch jetzt gerade. Jeder weiß, was ich meine, glaube ich. Und das ist halt, also das sind halt all diese Geschichten, wo ich aber auch glaube, also jetzt so wirklich auch aus persönlicher Sicht, ich kann das ja ganz offen sagen, ne, aber die Athleten jetzt, von denen ich sprechen kann, wo ich jetzt wirklich Einblicke habe, da weiß ich auch, die haben es jetzt auch nicht übertrieben in der Vorbereitung. Also ein ganz entscheidender Faktor ist ja schon dieses, sei rechtzeitig vor Ort, probier es aus. Das, was du zur Strecke beschrieben hast, ne, in aller Theorie ist alles schön und gut, aber die Praxis zeigt, wie das Boris auch bei euch im Video gesagt hat, ist es ein Rolling Hill oder ist es kein Rolling Hill? Also muss ich vom großen Kettenblatt runter oder drücke ich da drüber, weil ich in Aero-Position damit 42 drüber bügel, also reinfahre und dann, ne, wir wissen, was gemeint ist quasi. Also lasse ich so, ist das Ding so lang, dass ich irgendwie wirklich noch runterschalten muss oder kann ich einfach mit gesunden 400 Watt da jetzt gerade drüber fahren, so ungefähr halt für den Moment, ne? Und das sind halt diese Geschichten, ja, da ist halt vor Ort, glaube ich, extrem viel wichtig. Wir haben natürlich auch ganz viel, du hast das beschrieben, Wetter, es ist auf der einen Seite arschkalt, dann ist es heiß, dann ist gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit nicht so groß wie in Kona, also irgendwie vermeintlich vorteilhaft. Genauso haben wir es aber, wir sind auf 800 Meter, mehr oder weniger, ne, je nachdem, wo wir uns befinden. Das ist eigentlich keine Höhe, aber irgendwie merkt man es vielleicht doch, dass irgendwie was anders ist. Und du am Anfang nur einfach nicht gesichert sagen kannst, was jetzt dazu führt, dass die Herzogin 5 Schläge höher ist, ist es der Jetlag, der ist aber eigentlich weniger als in Kona für gewöhnlich. Ist es dann vielleicht doch ein kleines bisschen die Höhe? Ist es die Temperatur, die du nicht unbedingt gewohnt bist? Also super umfangreich, super spektakulär, auch sehr komplex. Aber die große Kunst eines jeden Einzelnen muss am Ende immer sein, oder eines Teams um dich rum muss am Ende immer sein, das bestmöglich für den einzelnen Athleten oder die Athletin runterzubrechen. Das ist halt eben, und du hast das passend gesagt, auch nicht überfordert. Wir haben ja jetzt noch nicht davon gesprochen, wir reden die ganze Zeit immer nur von dem einen. Wir reden von hier Profi-Triathlon, da gelten auch die anderen 35 noch, weil die musst du im Blick haben, ne? Also zumindest zu teilen, auch jetzt nicht jeden, aber du kennst deine größten Konkurrenten oder die, wo du weißt, pro Disziplin, da ungefähr sortierst du dich jetzt gerade ein.
Ja, aber das ist auch wieder ganz anders als in Kona, denn in Kona, jetzt mal ganz platt runtergebrochen, ich weiß, dass es viel komplexer ist, aber in Kona musstest du eine Zeit von X schwimmen, um sicher zu sein, dass du in dem großen Zug dabei bist, der nach Hawi fährt.
Ja.
Und wenn du in diesem großen Zug dabei warst, dann warst du erstmal für zwei Stunden safe.
Ja.
Ja. Hier brauchst du den intelligenten Athleten, der von vornherein die richtigen Entscheidungen trifft, denn das Starterfeld, was hier an den Start gehen wird, ist deutlich kleiner als der Zug, der nach Hawi fährt, wo ja noch nicht mal alle dabei sind. Ja? Wenn du dann noch so ein paar, die sich irgendwo durch Zufall qualifiziert haben, rausnimmst, die schon nach dem Schwimmen abgeschlagen sein werden, das wird vorne, es wird kein Rennen, wo man hinterher über Windschattenproblematik in großen Pulks diskutieren muss. Ja, es wird komplett anders.
Und dann hast du auf der Radstrecke auf den ersten 20, 30 Kilometern genügend U-Turns quasi, ne, wo du ja einmal kurz die Schleife drehen kannst, was dazu führt, dass du, und das ist der Vorteil für die, also, naja, vielleicht nehme ich das zurück, ich mach's mal noch nicht wertend, aber das führt dazu, dass die ganze Gruppe am Ende einen Überblick hat. Also wenn du nach Hawi rausfährst, dann siehst du irgendwo am Horizont, siehst du vielleicht mal irgendwann dann eine Gruppe. Und dann kannst du noch nach hinten gucken und da siehst du, ist da am Horizont noch eine andere? Und dann kannst du dir die Frage stellen, versuche ich das jetzt? Oder sinngemäß warte ich, bis dann irgendwann die zweite Gruppe kommt und klinke mich dann da ein. Was natürlich bei sämtlichen Formen von Wind und so weiter in Kona absolut Sinn macht. So, und jetzt hast du aber die Situation, dass du ja noch viel besser auch eingreifen kannst. Also du bekommst ja deutlich mehr Informationen, also U-Turn im Sinne von, du fährst sinngemäß jetzt gerade 5 Kilometer in die eine Richtung, dann kommt ein U-Turn, dann fährst 5 Kilometer zurück, da hast das ganze Feld einmal gesehen. Die vor dir sind, kommen dir entgegen, die hinter dir sind, die siehst du dann nach deinem U-Turn. Und dann kannst du einschätzen, lohnt es sich jetzt, das Ding da vorne noch zu bekommen, also die nächste Gruppe oder die übernächste oder wie auch immer, und ist in der nächsten vielleicht jemand dabei, den ich bei mir haben will beim Radfahren, der mir vermeintlich helfen könnte, ne? Also das, was wir von Windschatten hier meinen. Und das ist halt super spannend und das ist halt zum Beispiel für einen Boris Stein. Ich persönlich finde das halt grandios, ne? Weil da ist klar, der wird beim Schwimmen relativ weit hinten rauskommen, also jetzt nicht bei den Top-Schwimmern unterwegs sein, aber motivational zu wissen, ich habe hier richtig Dunst am Pedal. Und ich kann jetzt nach und nach sehen, wen ich hier zum einen einsammle, wie immer, ne? Also ich fahre vor, aber ich sehe vor allen Dingen auch, was kommt. Ich habe also einen sehr, sehr guten Überblick und kann mir jetzt gerade nochmal überlegen, stelle ich mir hier 10 Minuten nochmal einen rein um dann die nächste Gruppe zu kriegen. Oder bin ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen lost, wie das vielleicht auch manchmal sonst ist, ne? Und das ist hervorragend. Also das ist ehrlich gesagt eine Ausgangslage, wo ich mich für Boris im Speziellen total drüber freue, weil ich glaube auch, dass das motivational ein Riesending ist, ne? Also wenn du da jetzt weißt, da ist eine Dreiergruppe vor dir, die du versägen kannst, dann ja, macht das schon Spaß auch, ne? In der Hinsicht. Also es tut auch alles weh, ist klar. Aber das ist sicherlich schöner, als dass du jetzt da gerade im Zweifelsfall vom Coach die Ansage bekommst, der dann sagt, die nächste Dreiergruppe um irgendwen ist 3 Minuten weg. Dann hast du das auch verstanden. Ja, aber es ist ja schon nochmal was anderes, wenn du es da gerade einmal vor dir gesehen hast, ne? So ein bisschen Fuchs und Hase und so. Genau. Mhm.
Ja. Ja, also von daher wird es mit dem Kona-Flair aufhören, wenn das Rennen gestartet ist.
Ja, also ich meine, wir haben ja eben schon einmal kurz drüber gesprochen. Das ist eine WM, da geht jeder Vollgas rein, da will jeder irgendwie ein bestmögliches Ergebnis hinlegen. Es gibt motivational, du kannst gewinnen, du kannst am Podium landen, du kannst den Kona-Slot holen. Und ich sag mal, wenn man eins sagen muss bei dieser WM, du wirst, so glaube ich, nirgendwo, also einfacher, man setzt das jetzt bitte in Anführungsstriche, aber ich sag's jetzt mal so salopp, aber du wirst nirgendwo einfacher mehr dieses Jahr einen Kona-Slot bekommen als in St. George. Ja, da bin ich mir relativ sicher mit dem Rolldown und so. Das ist super, ne? Und das ist für alle eine super Möglichkeit. Und das alleine ist ja schon Motivation genug, hier die Top 10 zu entern, weil dann bist du sicher dabei. Weil da muss man ja schon sagen, das hat sich natürlich auch, also durch die Dezimierung des Feldes, es sind natürlich auch viele raus gewesen, die schon Kona qualifiziert gewesen sind. Ne? Also wenn wir jetzt überlegen, wer das Rennen gewinnen kann oder wer unter die Top 5 kommen kann, da kann es auch gut sein, dass da 3 Leute dabei sind, die eben noch keine Kona-Quali haben. Und dann wird es wieder spannend. Ne? Also das ist, ist super interessant. Also ich bin da wirklich, freue mich brutal drauf.
Ja, für Boris ging es noch um die Kona-Quali, aber ich glaube, er hat höhere Ziele, ne? Also Top 10 hat er bei uns im Interview ausgegeben.
Ja, und das ist es absolut. Ich meine, jetzt will ich das nicht ganz, also wie soll ich das sagen? Ich will das nicht, das soll nicht zu forsch klingen in der Hinsicht, aber ich glaube, wenn du ein Top-Athlet bist und Boris gehört nun mal jetzt nicht zur absoluten Weltspitze, das muss man natürlich auch einordnen, das weiß er selber natürlich auch, ist ja klar, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass man ihn jetzt nicht zu den Favoriten um Gustav Iden, Christian Blumenfeld, Sam Long, Lionel Sanders, wie auch immer was zählt. Aber ich persönlich sage, im Männerrennen ist ab Platz 6, 7 ist alles offen, also alles ist möglich. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo man als ein Athlet wie ein Boris oder auch wie ein Andy Dreitz oder auch wie, um mal jetzt aus deutscher Brille zu sprechen und vielleicht auch für einen Flo Angert, ich meine, die Ausgangsbasis wird sicherlich natürlich ganz anders sein, ne? Der wird sehr schnell schwimmen und so und wie auch immer, aber da will man hin, das ist ganz klar und das ist der Grund, warum man da hinfährt, ne? Also man überlegt sich nicht, wir haben das Gespräch im Winter geführt, Boris und ich, und ich finde es immer ganz wichtig, dass man bei der Zielsetzung auch über eins ist, ne? Coach und Athlet sollten da eine Sprache sprechen, nicht, dass der eine denkt, wir machen hier olympischer Gedanke, dabei sein ist alles und der nächste sagt sich aber, naja, Top 3 wäre schon möglich, das wäre für die Zusammenarbeit nicht früchtetragend. Wir haben ganz klar gesagt, WM, jetzt gerade St. George, ein Top 10 Ergebnis ist das Ziel und da glaube ich, dass das für Boris möglich ist und jetzt nach der Vorbereitung fühle ich mich ehrlich gesagt wahnsinnig bestärkt, also ich habe da wirklich ein gutes Gefühl und ich sag mal, am Ende ist klar, man will dann nicht Zwölfter werden, das ist gar keine Frage. Unter gewissen Umständen geht man dann vielleicht 4 Wochen nach dem Rennen hin und sagt, boah, der 12. Platz in St. George war dann doch gut auch, ne? Also man kann das trotzdem positiv bewerten. Aber da steckt ja auch eine mentale Botschaft hinter. 10. werden, Top 10, zu den 10 besten Langdistanz-Triathleten der Welt zu gehören. Und das ist das Ziel. Und da glaube ich, dass er hervorragend vorbereitet ist. Er hat es ja selber bei euch im Interview gesagt. Er ist absolut verletzungsfrei und wirklich zu 99% gesund durch die Vorbereitung gekommen. Ich glaube auch so nach den letzten Monaten, man muss ihn da nicht großartig mehr motivieren. Der ist heiß, der möchte da nochmal was zeigen und so, wohl wissend natürlich auch, dass wir jetzt eher so im Spätherbst der Karriere sind, ne? Ist klar. Aber nochmal zeigen, dass er da richtig vorne reinfahren kann.
Ja, und er hat uns gesagt, dass er noch nie so viele qualitativ hochwertige Kilometer gemacht hat und da schließt sich dann wieder der Kreis zu Power and Pace.
Und das ist ja wirklich, und auch da, also jetzt sage ich das, ich habe jetzt theoretisch 3 Athleten, einer hat es nicht an den Start geschafft, wegen eben des Radsturzes, sage ich mal, aber auch da schon am Start zu stehen, gesund und fit zu sein, und das zeigen die letzten Wochen ja auch ganz deutlich, das ist auch ein Zeichen von guter Vorbereitung. Und da muss man Boris einfach auch auf die Schulter klopfen, ne? Der, um das nochmal hervorzuheben, der hat eine Vorbereitung gemacht, du musst die ja zwangsläufig irgendwie in Mitteleuropa bewerkstelligen können. Also das geht ja nicht anders. Also du kannst jetzt nicht großartig, weiß Gott, wohin fliegen. Der hat Familie, der hat mitten in der Vorbereitung das zweite Kind bekommen. Und das sind halt alles Geschichten, wo man einfach sagen muss, ja, das ist halt auch ein wahnsinniges Ding. Da muss man ja erstmal irgendwie es hinbekommen, dann am 7.5. sagen zu können, morgens um 6.15 Uhr, so hier, ich bin topfit, ich mache es, ne? Also ich bin gut drauf. Und das ist halt echt, also großes Kompliment. Das hat er sensationell hinbekommen.
Ja, noch eine kurze Prognose zum Damenrennen, wo du ja eine Athletin am Start hast. Du hast eben gesagt, Boris, schätzt du jetzt nicht unbedingt zur absoluten Weltspitze? Kett macht sich aber gerade auf den Weg dorthin.
Voll. Das ist auch, ehrlich gesagt, das Schönste daran ist, das da zuschauen zu dürfen, ehrlich gesagt. das meine ich wirklich ernst. Also das ist echt so eine Sache, wenn du, das sieht man immer nicht auf den ersten Blick. Ne? Man sieht Ergebnislisten oder Laufzeiten oder wie auch immer, ist alles schön und gut. Aber als Coach sich diesen Prozess nochmal immer wieder auch zu vergegenwärtigen, wir arbeiten jetzt seit knapp anderthalb Jahren zusammen. Wenn ich sehe, was die für Schritte da gemacht hat, und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Laufzeiten oder also Radleistung, was auch beeindruckend ist und also wirklich, wirklich toll zu sehen ist, sondern auch, was so die Einstellung ist, das Mindset, so wie du es eben so schön gesagt hast, auch die Einstellung zum Rennen, die Entwicklung, die du dann irgendwann gehen musst, weil du jetzt vor Ort bist, du machst deine erste WM-Teilnahme und du musst in irgendeiner Form mit so einer Favoritenrolle gerecht werden, ne? Du wirst auf einmal eingeladen zu Bob Babbitt und musst beim Frühstück sitzen und so weiter. Das war vor anderthalb Jahren eine Geschichte, da war Cat gerade aus dem Age-Grouper-Dasein raus. Und das macht total viel Spaß. Ehrlich gesagt geht mir da jedes Mal das Herz auf. Das ist total schön zu sehen. Und ja, ich meine, das braucht man jetzt nicht irgendwie kleiner reden als ist. Natürlich würde man da sagen, dass das vielleicht nochmal einen Schritt weiter ist und man da dann, also da würde man jetzt als Zielsetzung vielleicht nicht nur die Top Ten ausgeben, sondern sagen, ja, den einen oder anderen Platz weiter vorne darf es auch sein.
Ja. Ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht qualifiziert sie sich dann ja nicht nur für Bob Babbitt, sondern auch für Kona Daly.
Ja, das bei uns ist fest eingeplant. Also ich sag mal, wenn jetzt nichts schief geht zwischendurch, das weiß man nie, ne? Das sage ich auch immer wieder. Das sind 226 brutalste Kilometer, die man erstmal hinter sich bringen muss und so weiter. Und man, also es garantiert einem keiner.
Ja.
Aber ja, also die Kona-Quali, die nimmt man schon, die würde man dann gerne mitnehmen wollen. Klar. Aber ja, ich sag mal, das ist nicht das Ziel für Samstag. Das ist auch nichts, womit man, wenn ich das so sagen darf, mit dem man Cat motivieren kann. Ne? Also da jetzt irgendwie achtet zu werden, möchte ich nicht mitkommen, hätte ich auch also mindestens mal auf der mentalen Ebene einen schlechten Job gemacht.
Ja, noch eine Frage da zur Praxis jetzt am Samstag. Wo sitzt du? Wie viele Monitore hast du offen? Wie viele Standleitungen? Und vor allen Dingen, wie ist deine Verpflegungsstrategie?
Vier Monitore, weil der HR überträgt und Ironman überträgt. Und dann brauchst du immer noch mal zwei für jegliche Form von, also ich mache grundsätzlich Twitter auf, weil manchmal hat man ein bisschen Glück, dass Ironman Live ganz gut ist, beziehungsweise der Ironman-Kanal ganz gut ist und oder der Facebook-Kanal, das sind ja fast die gleichen. Und außerdem gibt es bei Twitter immer noch ein paar Kandidaten, denen man folgen kann, die noch mal ein paar Insider-Informationen haben und die vielleicht was sehen, weil sie vor Ort sind und das in den Kanal schmeißen. Also da ist das mein Nachrichtendienst. Deswegen an Monitoren wird es auf keinen Fall scheitern. Standleitung gibt's zu Boris Papa, das wird eine sein. Standleitung gibt's auch zu Mark Matthews, dem mit Abstand besten Supporter der Welt. Von daher ist Cat da hervorragend ausgestattet. Also das ist zur Erklärung der Ehemann von Cat, der Berufssoldat ist, der kann also die passenden Ansagen verteilen. Also ein besseres Sprachrohr könnte man nicht haben. Und abgesehen davon hat er den Sport ganz fantastisch verstanden. Dann gibt es die eine oder andere Standleitung, habe ich mir sagen lassen, zu Medienkanälen. Also es wird ja auch auf dem HR übertragen, da, also je nach Rennsituation und so, man weiß es nie, ne? Du weißt es viel besser als ich, wie dann so eine Medienplanung immer abläuft. Man hat ein paar Leute, die man, von denen man Infos kriegen könnte, ob man die dann braucht oder nicht, muss man dann sehen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich viermal den Handy-Akku laden müssen in den 8 Stunden, schätze ich. Das wird so der Klassiker sein. Für gewöhnlich, normalerweise hätte ich ein Powerpack dabei, das brauche ich jetzt nicht, weil ich habe hier den direkten Strom. Verpflegungsstrategie, irgendwas, was klappt, um nicht länger als 2 Minuten den Raum zu verlassen, ne, sag ich mal. Also mit Kochen ist natürlich nicht. Das heißt, sollte Lieferando am Samstag von mir 2 Bestellungen bekommen, dann bitte nicht wundern. Das ist dann gut möglich, ne? Also ich werde dann, und das soll sich jetzt nicht bescheuert anhören, aber ich werde da in keinster Sekunde den Überblick in irgendeiner Form verlieren. Und man kennt mich dann für gewöhnlich als jemand, der das iPad mit runternimmt zur Kaffeemaschine, die 3-mal am Tag, weil da mich durchaus, da muss der Überblick behalten werden. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Aber ich freue mich sehr drauf. Also das ist, ich mag das total gerne. Ich habe das auch, also ich ist natürlich ein lachendes, ein weinendes Auge, das Weinende, weil ich nicht vor Ort sein kann dieses Jahr. Das tut wahnsinnig weh, weil da natürlich Informationen auch so ein kleines bisschen verloren gehen oder so ein bisschen schwieriger zu besorgen sind. Ich wäre viel lieber am Streckenrand, weil das ist das, was, also ich, ja, was ich auch finde, was es ausmacht. Das ging jetzt, wie gesagt, dieses Jahr leider nicht. Aber ja, das ist der Tag, auf den man seit Jahren hinarbeitet, wenn man so möchte. Und ich bin schon super happy, dass die beiden am Start stehen und beide behaupten können, sie sind hier wirklich fit und gesund und so. Das freut mich immens. Und das ist so, ja, jetzt will ich es nicht zu pathetisch sagen, aber das ist ja das, warum man das Ganze macht. Also das, es geht einfach da um die beiden jetzt am Samstag und das ist das, was auch mich motiviert, da natürlich die ganze Zeit zuzugucken und so weiter. Und ja, es macht tierisch Bock zu sehen, dass dann so die Arbeit am Ende, in was auch immer, ne, das heißt natürlich jetzt nicht, dass das alles gut ausgeht, man kann auch todesbetrübt sein, wenn dann der eine einen Platten hat und die nächste irgendwas hat, keine Ahnung, das kann man natürlich nie vorhersagen, aber das ist ja auch das Besondere, was den Triathlon-Sport ausmacht. Und man hat halt diese eine Chance, die ist ja vielleicht noch eine zweite, ist klar, aber eigentlich, also gedanklich hat man, gibt es diese Chance und man arbeitet auf den 7.5. hin und das ist das, was seit vielen, vielen Monaten das spielbestimmende Thema ist und deswegen brutal Bock und ja, höchste Motivation. Also wird ein geiler Tag.
Ein Coach mit Leib und Seele und wir sind froh, dass wir dich bei Power & Pace haben.
Ja, und wie gesagt, das ist das, warum man das macht. Das ist das, was auch Leistungssport in der Hinsicht ausmacht oder auch Sport im Allgemeinen und toi, 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 dir geht es ja ähnlich wie mir. Wir durften unsere Hobbys zum Beruf machen, ne? Auf jetzt etwas anderer Schiene in der Hinsicht, aber das per se ist ja schon mal, du hast es eben beschrieben bei deinem Arbeitstag und für euch ist das ja quasi ganz genauso. Für euch ist auch seit einem halben, ich kriege das ja als Außenstehender mit, habe ja trotzdem ein paar interne Einblicke, wie eure Planung laufen, mit wie vielen Leuten ihr da vor Ort seid, was das für eine Blockerei ist und so weiter und so fort halt, ne? Und ich kenne das ja aus den letzten Kona-Jahren schon. Und das war immer der Moment, wo ich gedacht habe, ey, dann lieber in der Rennwoche Athlet sein, weil das bedeutet viel einfacher als das, was ihr da macht. Und ja, Bock. Einfach gut. Ja. Freue ich mich drauf.
Ja, genieße den Tag. Wir werden es auf unsere Art hier tun. Und ich bin mir sicher, dass wir am späten Abend dann immer noch mal telefonieren werden.
So machen wir es. Liebe Grüße an alle da draußen. Wie gesagt, verfolgt die Kanäle, passen. Samstag ist Renntag.
Genau. Nächste Woche gibt es einen neuen Podcast bei Power & Pace. Uns bei trimark.de, ich glaube, wer noch nichts davon mitbekommen hat, dass diese Woche eine Triathlon-Weltmeisterschaft in Utah stattfindet, der hat den Sport nicht verstanden. Also wir geben uns Mühe, hier euch bestmöglich unterhalten zu können und informieren zu können und machen damit weiter. Ich muss jetzt runter zu unserer nächsten Live-Show. Gleich geht's los mit Wolfi Kohl, dem Mastermind hinter den Canyon Speedmax-Rädern, der uns nochmal erzählen wird, welche Wolfi, Räder für welchen Athleten. Und ja.
Ganz liebe Grüße.
Ne, das, was wir da live machen, das bleibt natürlich auch alles im System stehen. Das könnt ihr auch hinterher angucken. Da könnt ihr auch selber noch viel rauslernen. Von daher muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Danke dir, Björn. Und ich freue mich, dich demnächst wiederzusehen. Und gehen wir mal feiern.
Gute Zeit. Habt einen guten Tag noch. Ciao.
Alles klar. Danke dir. Ciao, ciao.
People wish, some people need and go out and get it. to understand. You're a champion.